Liebe Freunde, heute zu Gast im Gera Stadtgeflüster die grünen Damen vom SRH Waldklinikum Gera, Angela Dalko und Annegret Kalemba.
Wenn ich beim Patienten war und ich verabschiede mich dann von denen, dann sagen die, können Sie nicht nächste Woche wiederkommen? Kommen Sie doch nochmal zu mir. Das Gespräch hat mir jetzt so gut getan. Und das sehe ich, dass es denen auch gefallen hat. Also in dem Moment denken die auch nicht mehr an ihre Krankheit. Da reden die über alles Mögliche. Und das ist ja eigentlich das Ziel, was man hat.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, ich muss mich für meine Stimme im Podcast, also in diesem Podcast, erstmal entschuldigen. Jedes Jahr um diese Zeit, gerade wenn es zu kalt ist, habe ich mit einer Erkältung zu kämpfen. Ich bin halt irgendwie trotzdem irgendwie ein Sommerkind. Naja, aber wenn ihr einen Tipp habt, gell, schreibt mir mal gerne, wie ich das vielleicht loskriegen kann. Aber zum Podcast. Seit über 50 Jahren besuchen bundesweit ehrenamtliche grüne Damen und Herren kranke und hilfsbedürftige Menschen am Krankenbett. Aktuell engagieren sich 8000 grüne Damen und Herren in 530 Krankenhäusern und Einrichtungen der alten Hilfe. Im SRH Waldklinikum Gera arbeiten ehrenamtlich 31 grüne Damen und Herren. Ich selbst habe vor einigen Wochen durch meine Knie-OP die Hilfe der grünen Damen erfahren. Ich muss ehrlich sagen, mir war gar nicht bekannt, dass es diese wertvolle Organisation gibt. Genug Grund, Angela Dalko und Annegret Kalemba zum Podcastgespräch einzuladen. Wir sprechen im Podcast über Ehrenamt, Aufgaben, Emotionen, Wünsche und warum die grünen Damen eigentlich auch grüne Damen heißen. Wer die Arbeit der grünen Damen und Herren schätzt und unterstützen will, kann sich gern an mich wenden. Am Ende des Podcasts gibt es dazu einen Aufruf. Aber nun rein, liebe Freunde, ins Gespräch mit den grünen Damen Angela und Annegret. Auf geht's! Ja, liebe Angela, liebe Annegret, schön, dass ihr heute hier seid im Podcast.
Und wir bedanken uns recht herzlich für die Einladung.
Angela, du bist ja so die Chefin der grünen Damen und Herren im SRH-Klinikum, also Waldklinikum. Was ist denn da die Aufgabe der grünen Damen und Herren?
Die Aufgabe der grünen Damen und Herren unterscheiden sich in drei Bereiche. Erstens haben wir die Aufnahme, wo wir die Patienten in die Stationen bzw. in die Ambulanzen begleiten. Dann haben wir den zweiten Bereich, das ist das Gespräch am Bett. Das wird praktisch durch verschiedene Gruppen durchgeführt bzw. verschiedene Stationen. Das ist eben eine Ergänzung zu den Familienmitgliedern, die ihre Kranken, die sie nicht besuchen können. Dadurch können sie bei uns praktisch so ein Gespräch anmelden, sodass wir dann das versuchen, die Gespräche, weil die Schwestern ja da sehr wenig Zeit dafür haben, dass wir da auf die Patienten zugehen können nach den Wünschen. Manche laden auch ihre Sorgen oder beziehungsweise erzählen uns auch sehr viel, was sie den Familienmitgliedern eigentlich nicht erzählen wollen. Also das ist manchmal auch eine sehr große Vertrauensbasis, die da auch entstehen kann. Und dann hätten wir noch einen dritten Bereich. Das haben wir erst 2020 gegründet. Und zwar ist das jetzt die Unterstützung in dem Demenzbereich. Das ist auch eine sehr, sehr schwieriges Klientel. Also die Schwestern werden dadurch auch entlastet, weil dann von uns die grünen Damen und Herren die Patienten unterhalten, mit denen spielen, spazieren gehen, sodass der Tagesablauf für die Schwester entlastender ist und die Patienten auch beschäftigt sind.
Also du bist ja die Chefin der grünen Damen und Herren und Annegret, du bist eigentlich so die Praktikerin. Ne? Ja. Also du gehst sozusagen direkt ans Krankenbett und hörst dir die Geschichten der Patienten an. Wie läuft das ab? Wirst du da gerufen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich gehe ans Bett. Und zwar hat jede grüne Dame, die ans Bett geht, ihre eigene Station. Ich gehe auf die Wachstation und ich kann nicht einfach ans Bett gehen zu jemandem. Ich muss fragen, zu wem ich gehen kann, weil viele nicht, mit denen kann man oft nicht reden, die vielleicht auch zu krank sind oder auf alle Fälle sagen mir die Schwestern und die Pfleger, zu wem ich gehen kann. Und schreibe ich mir mein kleines Büchlein und dann gehe ich in das Zimmer und versuche, mit denen ein Gespräch anzufangen.
Sind das meistens dann so, ich sag mal, Patienten, die wenig Besuch kriegen oder gar keinen Besuch kriegen?
Das ist unterschiedlich. Also es gibt auch viele, die kriegen Besuch und welche, die keinen Besuch kriegen. Auf anderen Stationen ist das vielleicht noch anders, aber hier muss man nehmen, also die ansprechbar sind, zu denen gehe ich. Und die Patienten sind sehr, sehr dankbar. Das Schwierige ist aber eben immer, in das Gespräch reinzukommen. Manchmal gibt es Gespräche, wenn der Patient nur sagt ja oder nein. Es gibt kein Gespräch. Mhm. Man braucht schon Patienten, die auch von sich aus erzählen, und das sind die meisten aber, die erzählen das, und was da geredet wird, also das ist für mich auch, da rede ich überhaupt nicht drüber. Das ist sowas, weil die uns was anvertrauen, was sie vielleicht manchmal ihren eigenen Angehörigen nicht sagen.
Mhm. Haben die Gespräche... Nehmen die, ich sage jetzt mal, immer mehr zu, also die Fülle der Gespräche, die Anzahl der Gespräche, nimmt das immer mehr zu, dass der Bedarf da ist, dass sich manche Leute auch vereinsamt fühlen?
Ja, das kann ich bestätigen. Also es nimmt zu, weil die Schwestern keine Zeit haben. Hm. Die stehen ja nur unter Druck und haben in dem medizinischen Bereich zu tun. Und deswegen, wir haben Zeit und können uns dem Patienten widmen. Und das merken die Patienten auch. Und ich versuche auch immer, nicht unbedingt auf die Krankheit einzugehen, denn da haben sie einen ganzen Tag mit zu tun. Ich versuche, die abzulenken und frage sie...
Übers Leben,
was sie gearbeitet haben, über ihre Familie, ob sie Kinder haben, Enkelkinder. Und dann erzählen die gerne, und manche erzählen so viel, die wollen gar nicht wieder aufhören.
Mhm. Ja? Und ist das auch für dich immer manchmal emotional? Also dass du sagst, Mensch, das nimmt mich jetzt auch ein bisschen mit, was die da erzählen.
Ja, bei manchen Patienten schon. Das ist emotional. Aber dann muss man versuchen, wenn man rausgeht aus dem Zimmer, dass man das irgendwie nicht abhakt, aber dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Dann kann man sowas nicht machen. Hm. Manche beschäftigt das vielleicht tagelang. Das geht dann nicht.
Hast du da auch ein emotionales Beispiel, was dich auch selber mal so bewegt hat?
Ja, zum Beispiel war eine jüngere Frau, vielleicht so in 50er Jahren, die sehr schlimm Krebs hatte, und das nimmt einen dann schon mit, wenn man das sieht und was sie schon mitgemacht hat in ihrem Leben. Also das ist schon, also da muss man wirklich schlucken, weil man sich dann einfach sagt, was man selbst hat, ist alles nichts dagegen. Ne? Also solche Dinge zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder ich war bei einem Mann, dem haben sie einen Tag vorher ein Bein abgenommen. Ich wusste das aber nicht. Und da habe ich ihn gefragt, was er hat und warum er hier liegt. Da sagt er, mir haben sie gestern ein Bein abgenommen. Der hat das so ruhig gesagt, er war nicht verzweifelt oder was. Und das habe ich an dem Mann auch bewundert, dass er so eine schlimme Operation so gut verkraftet hat. Also solche Beispiele sind das.
Ja, Angela, vielleicht nochmal so ein bisschen zu Zahlen, Daten, Fakten. Woher kommt eigentlich die Organisation der grünen Damen und Herren?
Also die Organisation, die Hauptstelle sitzt in Bonn. Das ist die EKH, die Evangelische Kranken- und Altenhilfe. Von da ist das ins Leben gerufen worden. Und da haben wir in allen Bundesländern eine Vertretung der grünen Damen und Herren. Also das ist jetzt bundesweit. Und in Thüringen, wie gesagt, haben wir auch ganz Thüringen mit Grünen und Damen. In verschiedenen Krankenhäusern sind wir aktiv.
Wie viel seid ihr im SRH Waldklinikum?
Wir sind jetzt aktuell 31.
31
und sind jetzt auch wieder dabei. Ich habe jetzt schon wieder Neubewerbungen. Dann die werden sich dann demnächst vorstellen dürfen. Dann haben wir eine Einarbeitungsphase, wo sie dann selber sich testen können. Bin ich für diesen Bereich geeignet? Liegt mir das? Oder möchte ich lieber die Gespräche am Bett? Möchte ich die Demenzgruppe unterstützen? Oder möchte ich doch lieber die Patienten begleiten? Das kann man austesten. Und dann erfolgt dann eine Aufnahme, und die wird dann durchs Klinikum unterstützt. Wir haben dann jeder einen Mitglied, also einen Ausweis, einen Mitarbeiterausweis, der uns auch berechtigt, im Klinikum in der Kantine ein Essen zu uns zu nehmen, beziehungsweise auch unten in der Cafeteria bekommen wir nach unseren Terminen, beziehungsweise wenn wir unsere Arbeit beendet haben, ein Freigetränk. Und da haben wir nochmal die Gelegenheit, was die Annegret angesprochen hat, wenn jetzt eine Situation sehr emotional war, haben wir die Gelegenheit, uns in dem kleinen Kreis, da wir einer Schweigepflicht unterstehen, nur in dem kleinen Kreis zu uns unterhalten. Und wenn wir das Klinikum verlassen, ist das dann auch erledigt. Es wird nicht nach draußen getragen.
Es ist nur die Frage, ob das emotional gelingt für jeden. Gibt es da nochmal eine spezielle Ausbildung dafür, wenn ein, ich sag mal, insbesondere mitnimmt? ich kann mir immer nicht so vorstellen, dass wenn irgendwas Emotionales passiert und du hörst irgendeine Geschichte, die dich mitnimmt und dann gehst du im Haupteingang raus und dann ist das plötzlich weg.
Wir haben eine Unterstützung durch die Klinikseelsorge. Mhm. Das sind zwei Mitarbeiter, zu der wir zu jeder Zeit an die Tür klopfen können und können sagen, ich habe jetzt folgende Situation erlebt, die mich sehr, sehr beschäftigt, wo ich doch wirklich jetzt mal jemanden brauche, der mich jetzt auch seelsorgerisch in dem Moment jetzt betreuen kann und beziehungsweise auch, dass ich jetzt auch die ganze Geschichte nicht mit nach Hause nehmen muss, dass ich das dort unter der Klinikseelsorge verarbeiten kann.
Ich habe euch ja wahrgenommen, obwohl ich euch vorher nicht kannte und ich glaube, es gibt viele, die die grünen Damen und Herren auch wirklich nicht kennen. Deswegen machen wir ja auch den Podcast, um sowas ein bisschen in die Sichtbarkeit zu bringen. Ich war ja selber vor 6 Wochen angemeldet zur Operation für mein neues Knie und ich erinnere mich, als ich in der Aufnahme saß oder stand, war ich so ein bisschen hilflos, was machst du jetzt hier? Und dann kam jemand zu mir und hat gesagt, sie müssen hier drücken, sie setzen sich da hin, dann müssen sie da rein und so weiter. Und dann habe ich dann zu meiner Begleiterin gesagt, also die Dame ist total nett. Ich finde das ein super Personal, wenn die Operation so losgeht, da kann ja eigentlich nur alles gut werden. Und im Nachhinein stellte sich dann heraus, das war eine der grünen Damen, die da in eurer Runde damit beschäftigt ist. Und ich fand das wirklich also sensationell, wie die da mit den Leuten auch umgegangen ist. Total freundlich, total hilfsbereit, nett. Und das zeichnet euch ja aus. Ihr seid aber ehrenamtlich. Das heißt, ihr kriegt da kein Geld dafür, oder?
Wir bekommen eine Unterstützung durch die Klinik. Dort wird unser Fahrtausweis bezahlt. Also zum Beispiel die Stadtkarte jetzt oder die früher war es ja das Thüringen-Ticket. Je nachdem. Und die jetzt auch von weiter entfernt kommen, die bekommen auch Kilometergeld. Die können das monatlich abrechnen.
Sagt mir mal bitte, was euch antreibt, diese Arbeit zu machen?
Also ganz einfach, wir sind ja nicht mehr im Arbeitsprozess. Wir sind alle jetzt in einem gewissen Alter, die jetzt noch beschäftigt werden, sich beschäftigen möchten. Und deshalb wird dann auch eine ehrenamtliche Tätigkeit gesucht. Und wie gesagt, man kann ja auch erstmal austesten, ob das Ehrenamt für mich in Frage kommt. Und wie gesagt, wir machen das alles aus Herzensangelegenheit.
Und damit wird es authentisch und damit wird es auch wirklich gut für die Patienten.
Ich kann das nur bestätigen, was Angela jetzt gesagt hat. Wir sind ja vorwiegend Rentner oder in dem Alter. Und eher man nur zu Hause rumsitzt, haben wir uns gedacht, können wir ja irgendwas Gutes noch tun. Und das ist uns gelungen mit den grünen Damen. Ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Es werden jetzt im Februar 10 Jahre. Ich habe es noch keinen Tag bereut. Ich würde es jederzeit wieder machen. Ich nehme da so viel Positives mit nach Hause. Das tut mir so gut, diese Gespräche. Mhm.
Was habt ihr vorher gemacht in eurem Berufsleben?
Da gibt es verschiedene Bereiche. Ich bin gelernte Krippenerzieherin, schon mal mit Menschen immer zu tun gehabt. Und dann zum Schluss habe ich dann als Vertriebsbeauftragte der Pharmazie gearbeitet und habe dann in dem Apothekenbereich dann meine Chefs unterstützt, indem ich Aufträge geschrieben habe und Verträge und die Arkadenapotheke war auch ein Projekt von uns. Die haben wir 99, haben wir die Arkadenapotheke in meiner Tätigkeit, haben wir die da eingerichtet und wie gesagt, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und da ich bei Zeiten EU-Rentner geworden bin, habe ich mir dann durch meinen Arzt eben diese Tätigkeit empfohlen bekommen.
Ich habe fast die ganzen Jahre als Chefsekretärin gearbeitet, was für mich ein Beruf war, der mich voll ausgefüllt hat. Also ich habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, dieser Beruf, das war für mich, ich wollte keinen anderen ergreifen.
Kann das auch sein, dass man, ich sag mal, wenn man Rentner ist, viele sagen, ich bin froh, jetzt Rentner zu sein und dann habe ich nicht mehr zu tun. Dann sitze ich da, aber eigentlich macht einen das ja krank, oder? Man braucht eine Aufgabe.
Ja, die Annegret hat schon gesagt, also wir gehen dann raus und wir empfinden das Dankeschön der Patienten als Lohn unserer Arbeit. Mhm. Also das befriedigt einen und macht einen so ein glückliches Gefühl, dass wir so in dieser Stimmung das Krankenhaus auch wieder verlassen.
Wenn ich beim Patienten war und ich verabschiede mich dann von denen, dann sagen die, können Sie nicht nächste Woche wiederkommen? Kommen Sie doch nochmal zu mir. Das Gespräch hat mir jetzt so gut getan. Und das sehe ich, dass es denen auch gefallen hat. Also in dem Moment denken die auch nicht mehr an ihre Krankheit. Da reden die über alles Mögliche. Und das ist ja eigentlich das Ziel, was man hat.
Erkennt ihr da manchmal auch Muster, dass die Gespräche Gespräche oft auch dahin gehen, dass manche auch so über ihr Leben reden, was sie vielleicht versäumt haben und so? Oder gibt es das sowas?
Naja, es entsteht eine Vertrauensbasis,
ja.
Also die man sich erarbeiten muss, wie die Annegret schon gesagt hat. Also das entsteht dann innerhalb dieses Gespräches. Entweder er öffnet sich und dann wird das auch richtig vertrauentlich, also das Gespräch, oder eben er zieht sich zurück und möchte dann auch gar nicht groß reden. Also das erkennt man dann schon.
Also ich kann nur sagen, aus der Praxis jetzt, es gibt auch viele Patienten, sag ich mal, die haben keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern. Und da sind die natürlich sehr traurig drüber. Die haben Kinder und haben trotzdem keine. Und das tut denen sehr, sehr weh. Und da versuche ich auch irgendwie mit ihnen zu sprechen. Ist natürlich schwer, wenn man sowas hat, Familie, und hat dann trotzdem keine. Ne? Oder der Mann war gerade gestorben und die Frau lag im Krankenhaus. Der ging so schlecht jetzt.
Geht das manchmal auch dann über dieses Gespräch hinaus? Also dann versucht, diesen Kontakt mit den Angehörigen nochmal zu knüpfen? Oder sagt ihr, nee, ist beim Gespräch und wir gehen jetzt da nicht weiter? Oder?
Außerhalb der Klinik betreuen wir niemanden mehr. Mhm. Dafür gibt es dann praktisch andere, wie zum Beispiel die Agathe. Diese Organisation unterstützt dann auch im Heimbereich. Also wie gesagt, für uns ist die Aufgabe, wenn die Patienten entlassen werden, ist das dann auch eigentlich erledigt.
Aber ich meinte jetzt, gerade wenn die Patientin oder die Mama da sagt, Mensch, meine Kinder, die sind nicht mehr, ich habe mit denen keinen Kontakt, hätte es aber gerne, dass man dann sagt, okay, man knüpft vielleicht mal noch.
Nein, das sagt dann keiner. Mhm. Die sagen, weil ja die Kinder auch oft woanders wohnen. Mhm. Und da haben wir ja keinen Kontakt zu. Also das, aber ich hatte schon eine Patientin, bei der war ich bestimmt 4 Wochen hintereinander, jeden Dienstag war ich bei ihr und habe mit ihr gesprochen, habe immer verfolgt, wie ihre Genesung fortgeschritten ist. Und das ist auch interessant, sowas, oder spannend.
Sehr interessant. Habt ihr das Gefühl, dass die Gesellschaft diese Wertschätzung, die ihr zu bekommen habt für dieses Ehrenamt, dass die Gesellschaft euch das gibt? Weil ihr habt gerade drüber gesprochen, dass die Patienten euch sozusagen durch die Dankbarkeit, das ist das, was euer Lohn ist, tief im Herzen. Seht ihr das in der Gesellschaft?
Ich würde sagen, es nimmt zunehmend ab.
Also es nimmt zunehmend ab?
Ja, das Ehrenamt ist nicht mehr so aktuell, beziehungsweise das Interesse nimmt ab. Also bei uns nicht. Also muss ich sagen, wir haben eigentlich auch immer einen gleichbleibenden Stand. Es wird mal mehr, mal weniger. Aber im Großen und Ganzen sind wir die zweitgrößte grüne Damen- und Herrengruppe in Thüringen. Die erste ist praktisch Erfurt und wir sind die zweitgrößte Gruppe. Und darauf sind wir auch stolz, dass wir die Mitgliederzahl auch halten können.
Hat sicherlich auch was mit der Sichtbarkeit zu tun von euch. Also dass das jeder kennt. Wie gesagt, ich kannte euch vorher nicht, bevor ich nicht selber da ins Klinikum bin. Wäre es da gut, dass man da noch ein bisschen mehr Werbung für euch macht, ein bisschen mehr Sichtbarkeit? Ist das?
Ich würde sagen, das ist auch ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda. Das spricht sich rum. Ja. Und die einmal im Klinikum waren, die reden drüber und die sagen das auch ihren Angehörigen und Freunden weiter. Also ich denke mal...
Also ich tue es ja schon alleine durch den Podcast jetzt.
Das wollte genau. Ich jetzt gerade sagen, Mike, du hast das jetzt selber erfahren,
ja.
Wie positiv genau. Das rüberkam, wie du schon begleitet wurdest,
ja.
Auf die Ambulanzen, in die Stationen. Mhm. Und deswegen denke ich mal, auch so eine positive Erfahrung, also das spricht sich auch sehr, sehr schnell rum. Und ich muss auch sagen, unser Ruf im Klinikum war früher nicht so gut. Ne, da haben uns die Schwestern immer als Konkurrenten gesehen, dass wir immer die Arbeit wegnehmen wollten. Mhm. Das war auch eine ganz schwierige Situation, also Ende 2000. Mhm. Ne, und das hat sich praktisch zunehmend verbessert. Wir werden wirklich richtig von den Schwestern, die sind sehr, sehr dankbar, dass wir sie unterstützen. Also die kommen auch gerne auf uns zu, begrüßen uns auch überall. Und auch die Wertschätzung erfährt man auch selber, nicht nur durch die Patienten, sondern auch durch die Schwestern,
mhm.
Ne, durch die Unterstützung der Arbeit.
Sagt mal, die Gespräche, also ihr führt ja Gespräche am Bett und die Patienten haben ja unterschiedliche Krankheiten. Ne? Also manche sagen, ich bin eben mal operiert worden und dann gehe ich in 14 Tagen wieder weg. Manche stehen eigentlich kurz vor dem Ende ihres Lebens und so. Hast du da das Gefühl, Annegret, dass da die Gespräche anders verlaufen? Also beispielsweise, wenn jemand kurz vor dem Ende steht, erzählt er da andere Geschichten oder erzählt ihr da anders als jemand, der...
Nein, eigentlich nicht. Also der, ich will mal sagen, der weiß ja eigentlich nicht, wann es mit ihm zu Ende geht. Und jeder glaubt ja dran, dass er doch wieder gesund wird, nicht? Aber dass er noch ein bisschen weiterleben kann. Und auch wenn einer sehr krank ist, muss ich sagen, ich bewundere manche, wie die trotz allem sprechen, auch über ihre Familie und Arbeit und alles, obwohl sie wissen, dass sie so schwer krank sind, gerade die schwer krebskrank sind. Ich war vor einiger Zeit bei einem Patienten, musste ich dann raus, weil Ärzte kamen und haben ihn behandelt. Und dann wurde mir gesagt, also der war drei Tage später gestorben. Ja.
Das ist schon ganz schön.
Also sowas, oder ich lese manchmal in der Zeitung, dass diejenige oder derjenige gestorben ist. Das macht mich dann auch mal ein bisschen traurig, weil ich dann immer sage, den kannte ich oder die kannte ich, da war ich.
Also als ich dann so ein bisschen recherchiert habe über die grünen Damen und Herren, da hieß es dann immer, auch manchmal auf den Stationen, die grünen Damen. Die Herren wurden da so ein bisschen ausgeklammert. Liegt das daran, dass es wenig Herren gibt? Wie von den 31, wie viele Herren habt ihr?
Wir haben aktuell 4 Herren und sind auch eigentlich sehr stolz drauf. Also die sind jetzt auch schon sehr beständig da. Und wie gesagt, sie machen auch gerne ihre Arbeit. Wir würden auch gerne noch mehr Herren zu uns nehmen. Also wer da Interesse hat, kann sich da gerne auch bewerben bei uns. Also da gibt es im Klinikum eine Anrufbeantworter, den man dann anrufen kann. Also die unter der 8280. Kann man sich dort erstmal erkundigen und kann dann praktisch über die
Hotline oder
über diese Vermittlung kann man dann praktisch sich zu uns vermitteln lassen und wir bekommen dann auch diese Informationen.
Und dann kriegst du die Bewerbung auf den Tisch bei dir?
Nein, das erfolgt meist telefonisch. Wir nehmen meist telefonisch den ersten Kontakt auf und dann erfolgt dann erstmal eine Einladung. Also so schriftlich erfolgt erstmal gar nichts, sondern derjenige stellt sich erstmal vor. Wir wollen den ja auch kennenlernen. Ist er für die Arbeit geeignet?
Ist da eine Kommission dabei oder machst du das alleine?
Nein, wir bilden immer eine Kommission. Da ist immer praktisch von unserem Leitungsteam sind da immer jemand mit dabei oder dann die Klinikseelsorge, die uns auch sehr unterstützt. Also die sind dann immer mit dabei, weil ja die eine oder andere Frage, die da gestellt wird, also dann auch immer sehr abwechslungsreich ist, beziehungsweise wir wollen ja den, der sich vorstellt, auch richtig kennenlernen und wollen auch erstmal sehen, ist er überhaupt für unsere Arbeit geeignet. Ne? Und da wird schon aussortiert, beziehungsweise wir stellen dann schon fest, können wir den jetzt erst einmal in diese Einarbeitungsphase mit aufnehmen? Oder hat das von Anfang an keinen Zweck, dass wir merken, dass die Arbeit für ihn gar nicht geeignet ist?
Wie macht er das fest? Oder habt ihr da ein Muster, eine Checkliste, wo ihr sagt, die Fragen müssen wir denen stellen?
Na, wir haben ein Leitbild der grünen Damen. An dem Leitbild orientieren wir uns. Und nach diesem Leitbild wird praktisch festgestellt, ist er jetzt geeignet oder nicht.
Ja, da kann ich nur ergänzen. Man merkt aber schon im Vorstellungsgespräch, ob die oder derjenige geeignet ist. Es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen. Und oftmals sagen wir dann, diejenige soll nochmal rausgehen kurz. Wir besprechen uns untereinander und dann sagen wir, wenn wir uns alle einig sind, dass wir denken, die ist nicht geeignet, sagen wir es derjenigen gleich, dass die sich keine Hoffnung weitermacht.
Sag mir mal ein paar Charaktereigenschaften, die jemand mitbringen muss, um auch sich grüne, wie nennt man das? Ich bin eine grüne Dame oder ich bin ein grüner Herr?
Ja, das ist unsere Bezeichnung. Wie gesagt, die Bezeichnung kommt ja auch, wo die Gründungsphase, die war ja am 13.07.97, ist die im SRH gegründet worden, diese Gruppe der grünen Damen. Und damals trugen die grünen Damen noch Kittel, da waren es noch keine Herren, die dabei waren. Und durch die grünen Titel waren das eben die grünen Damen, weil die Schwestern trugen ja weiße Kittel. Jetzt hat sich das ja an der Farbe auch geändert und das war unser Erkennungsmerkmal. Und jetzt tragen wir praktisch die grünen Schals bzw. diese grünen Button.
Die grünen Button. Wisst ihr, wie viele grüne Damen und Herren deutschlandweit es gibt?
Über 600. Nee, deutschlandweit nicht, thüringweit.
Ach so, thüringweit. Und also deutschlandweit
ist es, glaube ich, über 3000.
Es sind 8000 in 530 Krankenhäusern. Also es ist schon eine gewaltige, emotionale Macht, die da den Patienten hilft. Ich finde das wirklich total toll.
Und was bei uns auch noch interessant ist oder gut ist, einmal im Jahr haben wir eine Einsatzleitertagung, wo die Angela immer mit hinfährt und meistens ich. Das ist so interessant, da kommen alle Thüringer, also die Leiter zusammen und das unterhalten wir uns und tauschen uns aus und das tut uns allen so gut. Das ist im Weimar jetzt immer und im März wird die nächste wieder sein. Und das tut uns gut.
Also was ich bemerke, wenn ich mit euch rede, Geld spielt keine Rolle. Das Mittagessen sowieso nicht. Aber diese Emotionalität, der ist einfach noch mehr da, wenn man im Herzen das Richtige tut. Das ist, wie ist auch manchmal Spiritualität, spielt das auch eine Rolle mit in eurer Arbeit?
Ich würde sagen, nein.
Weniger.
Ich würde auch sagen, nein. Mhm. Nein.
Wie gesagt, um die Arbeit zu machen, muss man einfach das Herz auf der richtigen Stelle haben. Man muss auf die Menschen zugehen können. Man muss Verständnis bringen für die Menschen. Und man muss sich auch in verschiedene Situationen hineinversetzen mhm. können. Auch gerade, wie du das selber erlebt hast, in die Klinik zu kommen. Der erste Eindruck ist ja auch schon mal sehr entscheidend. Ne? Und wenn man da eine Unterstützung bekommt und wird dann begleitet, ist erstmal schon diese Unruhe, mit der man ins Krankenhaus geht als Patient,
na klar.
ist dann schon mal zum Teil genommen. Und der Patient, der dann begleitet wird und dann weiß, dass er im Krankenhaus aufgenommen wird und fängt dann auch mit den Leuten in der Aufnahme an, kleine Gespräche zu führen. Mhm. Beziehungsweise auch, er erzählt dann schon mal, und ich hatte so eine Angst in dieses große Krankenhaus, ich verlaufe mich doch hier. Und die Angst können wir in dem Moment nehmen. Und die sind dann so froh, dass sie dann auch begleitet werden, da wo sie hin müssen. Also da ist erst einmal schon die erste Aufregung gelegt.
Ich wünschte mir ehrlich gesagt manchmal, dass einige Menschen, denen es gut geht, aber die über vieles schlecht reden und immer meckern und was weiß ich nicht, dass die mal eure Arbeit machen. Aber die Charaktereigenschaften, da waren wir, glaube ich, vorhin stehen geblieben. Können wir die nochmal so ein bisschen analysieren? Wer ist aus eurer Sicht so charakterlich geeignet? Was muss er da mitbringen, um dann auch auf die Patienten sozusagen...
Ich würde sagen, derjenige muss erstmal gut zuhören können. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Erstmal den Patienten sprechen lassen, zuhören und dann mit ihm reden. Und man muss auch auf Menschen zugehen können. Man darf keine Scheu haben. Das ist auch ganz wichtig. Viele sagen zu mir, ich könnte das nie. Das könnte ich nicht, einfach so mit fremden Menschen über sowas reden. Und das ist eigentlich so eine Charaktereigenschaft, die man am Bett und auch als Lotse braucht. Ich habe mit der Angela angefangen, als Lotse zu arbeiten, haben wir gemeinsam gemacht. Deswegen wissen wir ja, wovon wir reden. Und dann bin ich ans Bett und sie wurde die Einsatzleiterin von unseren grünen Damen und Herren.
Mhm. Sucht ihr eigentlich noch momentan neue Damen?
Wir sind immer froh über Bewerbungen, weil es doch auch aus bestimmten Altersgründen auch verschiedene aufhören. Und da werden immer wieder Lücken.
Gibt es auch jüngere Damen und Herren,
ja.
Also die noch nicht in Rente sind?
Haben wir auch eine. Und wie gesagt, sie ist dann nachmittags da, nach ihrer Arbeit und unterstützt dann vorne am Infotresen, beziehungsweise da, wo sie gebraucht wird. Manchmal ist auch jemand, der dann begleitet werden möchte, wo er ein Gespräch hat, vielleicht mit einem Arzt oder mit einer anderen Stelle. Da ist dann auch immer diejenige willkommen, dass dann auch Nachmittag mal noch jemand da ist.
Und wichtig ist auch, man muss sich auf diejenige verlassen können. Wir hatten auch schon grüne Damen und auch eigentlich nur die Damen waren es, die unzuverlässig waren, aber bedingt durch Krankheit, die depressiv waren und konnten eben nicht kommen. Und in dem Moment fällt ja jemand aus. Für Krankheit kann keiner was, wenn er so ist. Mhm. Aber es sollte schon so eine Gesundheit sein, dass man sagt, ich kann kommen. Gerade depressiv ist ja was.
Also depressiv würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt in der Jury sitzen würde, das wäre jetzt nicht so passend.
Und das ist das, was wir vorhin angesprochen haben. Das sehen wir in dem Vorstellungsgespräch, weil ja verschiedene Fragen gestellt werden. Mhm. Und da haben wir das schon im Gespür. Ist er jetzt so frei? Mhm. Oder hat er jetzt noch selber mit sich zu tun? Also dann sind die für solche Arbeit im Klinikum nicht geeignet. Wie die Annegret sagt, man muss zuhören können,
ja.
Man muss auf die Menschen zugehen können und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für unsere Arbeit und vor allen Dingen, man muss das Herz auf dem richtigen Fleck haben.
Ja.
Das habt ihr in jedem Fall, das spüre ich. Sag mir mal, wie teilten ihr so, gibt es da Schichten, dass ihr sagt, wir teilen uns da die Schichten rein oder bewerbt ihr euch um die Schichten, wie geht das?
Nein, ich mache einen Einsatzplan und da werden die, je nach Interesse, möchte ich am Bett arbeiten, in der Demenzgruppe oder in der Aufnahme, dann wird ein Einsatzplan erstellt, da erscheinen alle Stationen beziehungsweise auch alle Ambulanzen und da wird dann praktisch derjenige eingeteilt, der hat dann einen Arbeitstag, in dem Sinn einmal in der Woche einen Einsatz und das ist in dem Dienstplan festgelegt. Mit individueller Absprache der Station kann das auch mal der Tag variieren. Ne, man hat auch mal was vor oder man hat mal selber einen Arzttermin, dann spricht man ab, ich kann nicht Dienstag, dafür komme ich einen Donnerstag. Also das ist alles möglich, da gibt es auch keine Probleme, aber eine Verlässlichkeit, das ist auch eine Voraussetzung.
Die Ärzte, also die Krankenschwester, habt ihr schon gesagt, gesagt, die sind dankbar jetzt für eure Aufgabe, für eure Arbeit, weil sie die Schwestern unterstützen. Kommt da auch Feedback von den Ärzten?
Auf jeden Fall. Also da kommen dann auch die Ärzte mal auf uns zu und wollen dann auch mal wissen. Also man hat ja auch selber mal ein Gespräch mit dem Arzt und dann fragt er, was macht denn ihr überhaupt oder welche Seite unterstützt ihr? Weil sie ja da auch weniger mitkriegen. Sie sind ja auch immer nur im Stress, kann man sagen, oder beziehungsweise entweder OPs oder die Betreuung der Patienten oder der Schriftkram nimmt ja auch immer weiter zu, sodass die dann auch erstmal Einblick in unsere Arbeit haben wollen, weil sie uns auch in der Klinik sehen.
Mhm. Na, also kennt ihr den Chefarzt Dr. Winter?
Ich kenne ihn persönlich.
Sagt ihr den mal ganz liebe Grüße, wenn ihr den das nächste Mal seht von mir?
Ich finde,
einer der besten Chirurgen. Wir hatten ja vorhin uns unterhalten, mein Knie ist super geworden.
Meins genauso.
Deins auch. Aber ich muss auch sagen, ganz ehrlich, deswegen auch ganz großen Respekt immer, nicht nur an euch, auch das ganze Personal vom SRH. Also egal, wo ich war, ob in der Station oder in der Vorbereitung oder beim Blutabnehmen, keine Ahnung, egal wo ich war, ich hatte das Empfinden, dass alle freundlich, nett und entgegenkommen waren. Da gab es kein böses Wort. Aus meiner Sicht gibt es da nichts zu meckern.
Ich sage immer so, wie es in den Wald hineinschallt. Oder
so hineinruft.
Hineinruft, du schallst zurück. Es gibt auch Patienten, die sehr unwirsch sind. Mhm. Und wenn dann die Schwestern mal...
Nicht ganz so freundlich sind,
verstehe ich auch. Und deswegen, also ich kann auch nur das sagen, dass die Schwestern aller Freund, also ich habe noch nichts anderes erlebt, aber Patienten gab es auch schon, die gesagt haben, die waren aber unfreundlich, aber dann lag es auch zum Teil mit am Patienten.
Logisch. Ja. Wie es im Wald reinschallt, so kommt es zurück. So ist einfach zurück, so.
Ja. Ne? Ja.
Du musst eben auch den Gegenüber immer wieder verstehen, ne? Und mit Respekt begegnen, glaube ich. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Jetzt sagt mir nochmal, vielleicht zum Schluss unseres Gespräches, das ich im Übrigen sehr schön fand bis jetzt, sagt mir nochmal bitte, braucht ihr irgendeine Hilfe, die wir jetzt auch hier so ein bisschen raus, nicht schreien, aber rausgeben können? Braucht ihr irgendeine Unterstützung? Braucht ihr irgendwas, was eure Arbeit noch besser macht, noch freier macht?
Also da wären wir sehr dankbar, wenn wir da eine Unterstützung, beziehungsweise wir nehmen auch zu jeder Zeit Spenden entgegen, weil wir arbeiten ja in unterschiedlichen Gruppen, 5 Tage die Woche, unterschiedliche Leute und sind froh und dankbar, wenn wir auch eine gemeinsame Veranstaltung, wie zum Beispiel einen Wandertag oder einen Kinobesuch oder einen Kaffee trinken. Wir haben auch verschiedene Stadtführungen schon gemacht. Das kostet alles Geld und die Unterstützung wird halt immer weniger. Es brechen auch Unterstützungen weg, die wir voriges Jahr noch hatten, die dieses Jahr wegfallen, sodass wir auch unsere gesellschaftlichen Tätigkeiten wollen wir ja weiterhin wahrnehmen. Mhm. Wir wollen ja als Gruppe agieren und wir wollen uns ja auch untereinander kennen. Und deswegen sind auch solche Veranstaltungen sehr wichtig, dass wir auch als Gruppe zusammenkommen. Mhm. Und das macht auch den Gruppenzusammenhalt aus.
Wie in jedem Unternehmen auch.
So ist es.
Also ist da vollkommen klar. Mhm. Annegret, wolltest du noch was sagen dazu? Oder?
Das ist auch wichtig, dass wir mal uns außerhalb der Klinik treffen. Und das haben wir eben verschiedene Stadtführungen gemacht. Oder mit dem Hans Thiers, hat er.
Da war auch schon ein Podcast im Übrigen.
Ja, das hat uns auch allen sehr, sehr gut gefallen. Und wir müssen aber immer überlegen, was wir machen können, weil nicht alles anerkannt wird von unseren Unterstützern. Und deswegen ist es schwierig und wir haben...
Erzähl mir nochmal, dass ich das jetzt nochmal verstehe. Was sind jetzt die Unterstützer, dass das anerkannt wird?
Also wir bekommen Geld von der Ehrenamtszentrale.
Mhm. Und dann werden Veranstaltungen davon bezahlt.
Ja.
Aber ihr könntet auch Spenden kriegen vom Unternehmer XY.
Ja. Bei Spenden wäre es kein Problem. Also da wird auch zu jeder Zeit eine Spendenquittung ausgestellt werden, sodass das auch abrechenbar ist.
Und das geht das über dich, Angela?
Das geht über uns, ja.
Und das wäre sogar noch einfacher, weil wir da nicht nachweisen müssen. Wir dürfen ja nicht alles machen.
Mhm.
Und wenn es Spenden sind, müssen wir das ja nicht abrechnen irgendwo.
Wir können freier verfügen.
Ja.
Wir können dann jetzt zum Beispiel, es wird dann Verschiedenes nicht anerkannt, ne? Was jetzt dann nicht mehr bezahlt wird, was dann aus dieser Abrechnung von den Spendern, die uns praktisch jetzt Gelder zur Verfügung stellen, rechnen nicht alle Quittungen ab.
Ich mache jetzt hier einen Aufruf an der Stelle, liebe Freunde, wenn ihr irgendwie jetzt auch so ein bisschen angefixt seid von den grünen Damen und Herren und ihr wollt etwas dazu beitragen, dass gesellschaftlich die Gruppe auch zusammenwächst und wollt da was geben, dann schreibt mich an. Die E-Mail-Adresse und so und Telefonnummer, die ist ja auch überall bekannt. Mhm. Wenn nicht, geht auf die Webseite der Fischer Academy, ruft mich an. Wenn ihr was unterstützen wollt, seid dabei. Ich mache natürlich auch was, das besprechen wir. Da schon ein paar Ideen, was wir da zusammen machen können. Also ich denke, dass da eure Arbeit auch in dieser Spendenaufruf auch entsprechende Würdigung findet. Habt ihr noch zum Schluss des Podcasts, wollt ihr noch was loswerden?
Also die abschließenden Worte waren natürlich sehr positiv für uns. Wir würden uns da wirklich sehr, sehr freuen. Vor allen Dingen, weil wir ja dann auch andere Möglichkeiten haben, unsere Gruppe vielleicht zu erweitern, also zu verbessern, zu stärken. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, da wären wir sehr, sehr dankbar.
Ich kann das nur bestätigen. Wenn das klappen würde, wäre schon sehr gut. Gerade außerhalb des Klinikums, diese Zusammenkünfte, tut jedem Einzelnen auch gut, weil wir da mal über alles reden können. Wir sind mal alle zusammen, weil wir sonst nur immer Dienstagsgruppe, die Montagsgruppe. Also wir sehen uns dann alle nicht so oft. Das könnte man damit
organisieren. Wir werden da 100% was hinkriegen, verspreche ich euch. Letztes Jahr war im Übrigen der Weihnachtsmann, also der Gersche Weihnachtsmann, der war auch hier im Podcast. Und der hat im Podcast über seinen, ich sage jetzt mal, miserablen Weihnachtsmannstuhl gesprochen, weil er da immer der Hintern wehgetan hat und der Rücken. Und dieses Jahr hat er einen neuen bekommen.
Ach so,
also auch aus dem Podcast heraus entstehen da viele, viele Gemeinsamkeiten. Und das wollen wir ja auch in dieser Form hinkriegen. Liebe Angela, liebe Annegret, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr eure Gedanken, eure Arbeit hier mit uns teilt. Und ich wünsche euch alles Gute. Also ihr seid für mich die Helden.
Wir bedanken uns da auch ganz herzlich für die Einladung und haben uns auch sehr gefreut, dass wir auch auf dieser Ebene mal uns vorstellen durften. Und wie gesagt, wir wünschen allen alles Gute.
Das Gleiche wünsche ich auch.
Vielen Dank. Danke.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.